Herr Landamme, Frau Landesstatthalter, Frau Regierungsrätin, Herr Regierungsrat, meine Damen und Herren Landräte, Herr Landweiber, geschätzte Damen, geschätzte Herren von der Presse und geschätzte Gäste. Ich begrüße Sie zur Oktobersession. Nach der letzten Session haben wir auf Zürich reisen und einen Tag mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom Gemeinderat Zürich verbringen. Der Tag hat viele Erfahrungen, interessante Begegnungen und Gespräche gebracht. Für das Engagement von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern möchte ich mich herzlich bedanken. Der Graben zwischen Staat und Land, wo sich bei den nationalen Abstimmungen vielfach zeigt, ist damit sicher nicht grösser geworden. Auch bei uns ist es wichtig, dass die sogenannten Randregionen mit den Zentrumsgemeinden und mit dem Kanton in konstruktivem Austausch stand. Der Anlass Zürich hat mir jedenfalls gezeigt, dass solche Begegnungen mehr Gewicht haben, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Ich komme zu den Entschuldigungen der Sitzung. Für die Sitzung entschuldigt haben sich die Landräte Bruno Christen und Matthias Steinegger und die Landrätin Nicole Katri. Damit eröffne ich die Sitzung. Gibt es Wortmeldungen zur Geschäftsliste? Nicht, dann gehe ich davon aus, dass die okay ist. Die Geschäftsliste ist damit genehmigt. Dann kommen wir zum ersten Geschäft. Das sind die neuen parlamentarischen Vorstösse. Da liegen 6 Vorstösse vor, 1 Motion und 5 Interpellationen. Wir kommen zuerst zur Motion vom Alois Arnold 65 zu Untersuchung im BVD-Fall von den 2 Alpen, Fiseta und Alple. Landrat Alois Arnold, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Motion zur Untersuchung im BVD-Fall von den 2 Alpen, Fiseta und Alple, rief nach Personal und Konsequenzen beim Laborator der Jürkantin. Auf den 2 Rinderalpen Fiseta 550 Rinder, Alpla 300 Rinder, ist am 4.8.17 um dem 8.8.17 eine Abortuntersuchung auf BVD durchgeführt worden. Vom abgestammten Fötus ist da nie mehr rum gewesen. Um ein falsches Resultat auszuschließen, sind die Proben zusätzlich am 10.8.17 an ein Speziallabor weitergeleitet worden. Das bestätigen die positiven BVD-Amterkörper-Resultate am 23.08.17. Auf beiden Alpen ist je eine Untersuchung bei einer Rindergruppe durchgeführt worden und dort ein Ding Blutabnahme angeordnet worden. Bei beiden Rindergruppen werden weitere BVD-Amterkörper positiv gefunden. Der Verdacht, dass der BVD-Virus-Kontakt ist bestätigt worden. BVD-Antikörper sind für einen Menschen ungefährlich. Eine Übertragung von Tier auf Mensch ist nicht möglich. Erst am 15.09.17 hat das Laborator der Jürkantin intern entschieden, sämtliche Rinder auf den 2 Alpen auf BVD zu untersuchen, um die tragenden Rinder unter Verbringungssperre zu stellen. Das Laborator der Jürkantin Brunnen hätte aber wieder mindestens 10 Tage nicht unternommen. Erst in der Woche 39 vom 25.09.17 hat die Grosstierpraxis Uri den Auftrag bekommen, den betroffenen Rinder von den oben erwähnten Alpen Blut zu nehmen. Da meine Rinder auch auf Fiseta gealpert werden, weiss ich, von was ich rede. Auf meinem Betrieb ist erst am 28.09.17 an der betreffenden Tier der BVD getestet worden. Seit der ersten Untersuchung auf den 2 Alpen ist der Entscheid vom Laborator der Jürkantin, dass auf den 2 Alpen auf BVD sind mehr als 5 Wochen vergangen. Bis zum Auftrag an den zuständigen Tierarzt braucht das Laboratorium nur einmal 12 Tage. Das Laboratorium in Brunnen hat mit der Bekämpfung viel zu lang zugewartet, bis ganz aussen um die Ruhe geraten ist. Es hat zwingend noch während der Alpzeit auf beiden Alpen an den betreffenden Tierhalter schriftlich mitteilt werden, dass ein BVD-Virus vorhanden sei. Und dass die Tiere bei der Rückkehr von der Alp müssen getestet werden. Nein, es ist nicht unternommen worden. Die Tiere waren fast 3 Wochen daheim von der Alp, bis Brunnen reagiert hat. Von den Urkantinen sind 65 Tierhalter mit total 591 Tieren betroffen auf den 2 Alpen. Die restlichen 250 Rinder stammen von Glaris und Luzern. In den letzten 3 Wochen ist eine grosse Amtszahl von den betreffenden Tieren in der ganzen Schweiz um verschoben und verkauft worden. Zwischenzeitlich haben die Kälber und sind die meisten Kälber wieder bei Kälbermestern oder Aufzuchtbetrieben gekauft worden und die Übertragung hat ungehindert an andere Tiere angesteckt werden. In den letzten 3 Wochen haben die Amtszahl Betriebe und Tiere auf ein x-fach vermehrt können werden. Das Laboratorium hat die Tierhalter von den 2 Alpen, wenn sie sofort vermehrt hätten, hat die Ausbreitung von dem BVD-Virus verhindern werden können. Sättige gravierende Fallentscheide sind zu untersuchen und es sind zwingend personelle Konsequenzen zu sehen. Aus personaler Sicht ist der Fallentscheid nicht erklärbar, denn die Konkordatsbeiträge von Eure Schweiz nicht aufbauen, betragen im 2016 7,8 Millionen Franken. Antrag. Erstens. Der BVDV auf Alpen und Pfiessen um den Fallentscheid vom Laboratorium der Urkantine muss untersucht werden. Und das meint personelle Konsequenzen gezogen werden. Zweitens. In der interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission vom Laboratorium der Urkantine sitzen zurzeit 2 Urner Landräte von der Gesundheitskommission. Niusel als Mitglied aus der Volkswirtschaftskommission Landwirtschaftsbranchenvertretung draussen Einsitz nehmen. Drittens. In Zukunft müssen solche Fälle sofort am Tierhalter und dem Amt für Landwirtschaft schriftlich mitteilt werden. Ich danke dem Regierungsrat für die Beantwortung von der Motion im Namen des Zweitunterzeichners Hans Giesler Schattdorf.
Okay. Wir kommen zur Interpellation von der Nora Sommer, berufliche Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen. Frau Sommer, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, zur Interpellation berufliche Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen. Ausgangslage. In der neuen Urner Zeitung vom 2. Oktober 2017 ist im Artikel «Starthilfe fürs Berufsleben» zu entnehmen, dass das Staatssekretariat für Migration zusammen mit den Kantonen ein Pilotprojekt startet, wo es um Integrationsvorlehren für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene geht. Im Rahmen von diesem Projekt sollen Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene, die in ihrem Heimatland schon gearbeitet haben, eine Berufslehre oder universitäre Ausbildung hatten, den Einstieg in den Arbeitsmarkt und die Vorbereitung auf eine Berufslehre erleichtert werden. Die sogenannte Vorlehre besteht aus einem praktischen Teil mit Betriebseinsätzen und Praktikas und einem theoretischen Teil, wo zum Beispiel Mathematik, Deutsch und allgemeine Kenntnisse für die Schweizer Berufswelt vermittelt werden. Pro Platz und Jahr zahlt der Bund den Kanton 13'000 Franken. Wie am Artikel außerdem zu entnehmen war, haben 19 Kantone ihre Projekte beim Bund eingereicht. Auf Nachfrage bei der BKD ist mir mitgeteilt worden, dass sich der Kanton Uri nicht gemeldet hat, die Möglichkeit aber ausgiebig geprüft worden ist. Im Kanton Uri gibt es seit dem August von diesem Jahr das integrative Brückenangebot IBA, das sich ebenfalls um die berufliche Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen bemüht. Die Zielgruppe ist aber ganz eine andere. Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 25, die mehrheitlich keine Berufs- oder universitäre Ausbildung in ihrem Heimatland hatten. Fakt ist, dass viele Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene in der Schweiz jahrelang arbeitslos bleiben und Sozialkosten bedeutend höher ausfallen, als wenn die berufliche Integration von diesen Personen unter anderem finanziell frühzeitig gefördert wird. Eine proaktive und vorausschauende Haltung der Kantone bei solchen Themen ist wegen dem besonders wünschenswert. Aufgrund bewaffneter Konflikte weltweit sowie zunehmender Klimakatastrophen werden auch in den nächsten Jahren zahlreiche Flüchtlinge in unserem Kanton untergebracht und benötigen berufliche Perspektiven, um die Sozialhilfeleistungen nicht zu überstrapazieren. Gestützt auf Artikel 127 der Geschäftsordnung stellen meine Zweitunterzeichnerin Silvia Läubli und ich folgende Fragen. Wie viele Arbeitslose oder an einer Berufslehre interessierte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene im Alter von über 25 wohnen im Kanton Uri? Mit welchen Berufserfahrungen kommt die Zielgruppe, also über 25, in die Schweiz? Welche berufliche oder universitäre Ausbildungen haben diese Personen in ihrem Heimatland abgeschlossen? Welche Angebote gibt es im Kanton Uri, die vorläufig aufgenommenen und anerkannten Flüchtlinge über 25 den Einstieg in den Schweizer Arbeitsmarkt erleichtert? Welche Angebote bestehen für übrige Migranten und Migrantinnen? Wie werden die oben genannten Zielgruppen erreicht und wie intensiv werden die arbeitsmarktlichen Angebote wahrgenommen? Gemäss meiner Information macht der Kanton Uri, wie bereits erwähnt, nicht an dem Projekt vom Staatssekretariat für Migration mit. Was sind die Gründe dafür? Hat der Kanton Uri eine schriftliche Zusage von anderen innerschweizer Kantonen, dass vorläufig aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge mit Wohnsitz im Kanton Uri an ausserkantonalen Projekten zu der Integrationsvorlehre teilnehmen können? Und kann sich der Kanton Uri vorstellen, in Zukunft proaktiv bei solchen Projektausschreibungen vom Bund mitzuschaffen? Und wenn nein, kann sich der Kanton Uri vorstellen, in Zukunft mit anderen Innerschweizer Kantonen gemeinsam ein Projekt einzureichen und von Anfang an Zusammenarbeit zu fördern und die Finanzierung zu sichern. Ich danke im Voraus für die Beantwortung der Fragen.
Gut, wir kommen zur nächsten Interpellation vom Landrat Schuller Christian. Zur Einsicht von der Bauplanauflagen via Urner Website, also Website vom Kanton Uri. Herr Landrat Schuller, Sie haben das Wort.
Interpellation Einsicht zur Bauplanauflagen via www.ur.ch. Kurz zur Ausgangslage. Anfang September 2017 hat die kantonale Verwaltung via Medien mitteilt, dass Baubewilligungen online eingegeben werden können und Bauplanauflagen online eingesehen werden können. Die Online-Eingaben erachtet mehr als sinnvoll und problemlos. Der Zugriff auf Bauplanauflagen erscheint bei einer genaueren Betrachtung etwas problematischer. So ist für die Sicht von der Bauplanauflagen kein Login bzw. keine Identifikation notwendig. Jedermann hat damit unkontrolliert Einblick auf die Bauplanauflagen. Recherche kurz nach der Medienmitteilung im Internet hat gezeigt, dass sämtliche Unterlagen, die eine Baubegabe umfassen, wie das Baugesuch mit den persönlichen Angaben, mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse, detaillierte Fassaden- und Grundrisspläne sowie die Werkleitungen usw. Kurz, sämtliche für das Baugesuch eingereichten Unterlagen via www.ur.ch publiziert worden sind. Die Unterlagen sind somit für sämtliche Personen via Internet frei verfügbar und können abgespeichert, kopiert oder weiter verschickt werden. Ich habe in dieser Woche festgestellt, dass in der Zwischenzeit auch die kantonale Verwaltung Problematik erkannt hat und Anpassungen vorgenommen worden sind. Beugaben mit den persönlichen Daten sind entfernt worden und der Hinweis bezüglich der Weiterverwendung der Unterlagen ist abgebracht worden. Trotzdem möchte ich noch ein paar Fragen zur Klärung stellen. Gestützt auf Artikel 127 der Geschäftsordnung vom Mürner Landrat ersuche ich und der Zweitunterzeichner Roland Poletti den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen. Erstens, liegt eine Stellungnahme vom Datenschutzbeauftragten vom Kanton Uri zur Publikation dieser Bauplanauflagen auf www.ur.ch vor. Zweitens, auf welche gesetzlichen Grundlagen hat sich der Regierungsrat bei der Publikation von diesen Bauauflagen auf www.uhren.ch gestützt? Drittens, wird das Datenschutzgesetz insbesondere bezüglich der Bekanntgabe von persönlichen Daten dabei eingehalten? Viertens, was sind die Gründe dafür, dass der Zugriff auf Bauplanauflagen ohne Login bzw. ohne Identifikation ermöglicht wird? Fünftens, erachtet der Regierungsrat die Publikation der Bauplan auf www.uhren.ch in Bezug auf das geistige Eigentum von Architekten und Planern als unproblematisch bzw. langt der Ende September abgebrachte Hinweis aus rechtlicher Sicht? Sechstens, wird die Publikation der Planunterlagen, insbesondere bei öffentlichen oder geschäftlichen Bauten, in Bezug auf Sicherheitseinrichtungen, z.B. Brandschutz, Einbruch- und Diebstahlanlagen usw. eingeschränkt? Ich danke dem Regierungsrat im Voraus, auch im Namen des Zweitunterzeichners, für die Beantwortung für diese Fragen. Besten Dank.
Danke. Wir kommen zur Interpellation Oberlauti Motorfahrzeug vom Landrat Toni Moser. Herr Moser, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Lärm ist für die menschliche Gesundheit eine erhebliche Belastung. Lärm stört den Schlaf und vermindert die Schlafqualität mit erheblichen Folgen für das Wohlbefinden und Lärm bzw. die Leistungsfähigkeit von Kindern und Erwachsenen. Zudem ist bekannt, dass Lärm hohen Blutdruck, Rhythmusstörungen, Herzinfarkt, Schlaganfälle verursachen kann. Es gibt sogar Hinweise, dass Lärm auslösend sein für Diabetes mellitus. Das sind alles aus gesundheitspolitischer Sicht genug Gründe, damit man etwas macht gegen den Lärm, damit man den Lärm vermeidet. Eine wichtige Quelle vom Lärm ist der motorisierte Strassenverkehr. Auch wenn die Motorfahrzeuge in den letzten Jahrzehnten deutlich leiser geworden sind, fallen auf Urnerstrassen immer wieder zwei- oder vierrädrige Motorfahrzeuge auf, deren Lärmemissionen ganz erheblich sind. Der exzessive Motorenlärm mag für die Fahrerin oder für den Fahrer wie sportliche Musik klingen. Für die lärmbetroffenen Anwohnerinnen und Anwohner ist eine gesundheitliche Belastung. Die Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen im Strassenverkehr, das ist eine eidgenössische Gesetzgebung, müssen Motorfahrzeuge vor der Zulassung und später periodisch auf ihre Emissionen und damit auch auf den Lärm geprüft werden. Gemäss Verordnung über den Strassenverkehr ist der Kanton Uri im Kanton Uris Amt für Strassen- und Schiffverkehr für die Umsetzung von diesen eidgenössischen Vorgaben betraut. Da übermäßig laute Motorfahrzeuge nicht nur ausländische oder ausserkantonale, sondern zum Teil auch Urner Kennzeichen tragen, stellen die Landrätin Miriam Abermacher und meine Person am Urner Regierungsrat gestützt auf Artikel 127 von der Geschäftsordnung die nachfolgenden Fragen. Während die Lärmemissionen vom einzelnen Motorfahrzeug bei der Erstzulassung bzw. bei der periodischen Zustandskontrolle immer prüft, ist es möglich, dass trotz Zulassungsprüfung bzw. periodischer Zustandskontrolle Fahrzeuge mit Urnerkennzeichen verkehren, wo die Lärmemissionen übermäßig sind? Und wie ist das möglich? Gibt es Motorfahrzeuge, bei denen überholte Lärmemissionen gar toleriert werden? Wie häufig werden bei diesen Prüfungen Motorfahrzeuge wegen zu hohen Lärmemissionen beanstandet? Gibt es da statistische Daten? Werden die wegen zu hohen Lärmemissionen beanstandeten Fahrzeuge später noch kontrolliert? Im Zeitalter der Betrugssoftware bei Schadstoffemissionen von Motorfahrzeugen stellt sich zudem die Frage, ob es Manipulationssoft oder Hardware gibt, auch im Bereich der Lärmemissionen, wo auf dem Prüfstand tiefere Lärmemissionen vortäuschen können. Können solche bei diesen Zulassungs- bzw. Zustandskontrollen überhaupt erfasst werden? Und siebtens, welche Möglichkeiten sieht der Regierungsrat, die Zahl der überlauten Motorfahrzeuge und damit Lärmemissionen auf der Urnerstrasse zu vermindern? Ich danke für die Beantwortung unserer Fragen.
Danke. Wir kommen zur Interpellation zur Organisation vom Rettungsdienst im Kanton Uri, insbesondere vom Urner Oberland, von der Landrätin Frieda Steffen. Frau Steffen, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. In einer Interpellation vom 19. Februar 2014 habe ich ein paar Fragen zum Rettungsstützpunkt im Urner Oberland gestellt. Die sind dann am 24. März 2015 beantwortet worden. Und da schreibt der Regierungsrat unter anderem, gemäss Artikel 43 vom Gesundheitsgesetz hat der Kanton dafür zu sorgen, dass der Rettungsdienst auf dem Kantonsgebiet gewährleistet ist. Der Kanton ist gehalten, die rettungsdienstliche Versorgung für das Urner Oberland neu zu konzipieren und die damit anfallenden Mehrkosten zu tragen. In Abwägung von den fachlichen, qualitativen, wirtschaftlichen und regionalpolitischen Überlegungen hat sich der Regierungsrat für folgende rettungsdienstliche Versorgung vom Kanton Uri ab dem 1. April 2016 entschieden. Unter anderem die gesamte strassengebundene rettungsdienstliche Versorgung vom Kanton erfolgt aus einer Hand. Der Rettungsdienst vom Kantonsspital Uri betreibt zwei Stützpunkte, nämlich einen in Altdorf und einen in Andermatt. Und der Rettungsstützpunkt in Andermatt wird für eine Versuchsphase von 3 Jahren während dem Tag betrieben. Zur Frage 12 von der erwähnten Interpellation heisst, kann man nachlesen, im Zusammenhang mit der Neuorganisation vom Rettungsdienst im Kanton Uri wird geprüft, ob die First Responder künftig ein fester Bestandteil vom Rettungsdienst-Dispositiv sein sollen. Das sei Sache vom KSU. Die First Responder sind ja seit längerem im Einsatz und die haben auch in diesem Jahr wieder bis Ende September 41 Einsätze geleistet. Ihre Arbeit ist dann enorm wichtig, wenn die Träger wegen Nebel nicht fliegen kann und die Rettungssanitäter bereits anderweitig beschäftigt oder ortsabwesend sind. Dass unsere First Responder im Urner Oberland, also im Urseretal, ihre Aufgabe hochqualifiziert machen und sehr geschätzt werden, zeigt auch die Tatsache, dass künftig auch in anderen Urner Gemeinden, wie zum Beispiel Wassen, so einen Einsatz von First Responder prüfen wollen. Der Antrag, geschützt auf Artikel 127 von der Geschäftsordnung vom Urner Landrat, wird der Regierungsrat jetzt versucht, folgende Fragen zu beantworten. Wie begründet der Regierungsrat die sehr unbefriedigende Situation, dass die Leistungsvereinbarung, die von 1. Januar 2017 hat in Kraft treten, immer noch nicht unterzeichnet ist? Ist jetzt zuständig bei der Spitalleitung oder bei der Gesundheitsdirektion? Und wie soll bei anderen Gemeinden die Zusammenarbeit von diesen First Responder mit dem Rettungsstützpunkt vom Urner Kantonsspital aussehen? Der First Responder Zandermatt steht für ihre Einsätze ein Fahrzeug zur Verfügung. Wie rechtfertigt der Regierungsrat jetzt den Entscheid, das Fahrzeug zu veräussern, und zwar aufgrund einer Umstellung im Rechnungswesen? Wie weit kann der Regierungsrat garantieren, dass der Rettungsdienst vom Kantonsspital über das ganze Jahr 2 Rettungsdienststützpunkte, nämlich einen in Altdorf und einen in Andermatt, betreibt? Im Entscheid vom Regierungsrat vom 1. April 2016 wird festgehalten, dass 2 Rettungsstützpunkte betrieben werden. Im Punkt 4 reden wir aber jetzt von einer Versuchsphase für Andermatt. Wie und wann wird der Rettungsdienststützpunkt zu Andermatt definitiv zugesichert? Am Wochenende vom 24. September 2017 haben die Urner Stimmberechtigten mit einem grossen Anteil Ja gesagt zum Spitalneubau. Das Urseretal hat den Kredit für einen Um- und Neubau mit 446 Ja zu 40 Nein und das Gesetz mit 454 Ja zu 38 Ja Nein mit einer hohen Stimmbeteiligung deutlich angenommen. An das Ja sind auch Erwartungen geknüpft. Unter anderem auch an einen gut funktionierenden Rettungsdienst im ganzen Kanton. Auch im Namen von der Zweitunterzeichnerin, der Frau Landrätin Claudia Giesler, danke ich im Regierungsrat für die Beantwortung der Fragen.
Gut, wir kommen zur Interpellation Bahnunfall Andermatt von der Landrätin Claudia Giesler. Frau Giesler, Sie haben das Wort.
Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Interpellation Bahnunfall Andermatt. Beim Rangieren am 11. September 2017 ist eine Loki von der Matterhorn-Gotthard-Bahn mit schätzungsweise 15 bis 20 Stundenkilometer auf einem stehenden Personenzug mit Fahrgästen aufgefahren. Der zu Andermatt stationierte Rettungsdienst war schnell vor Ort und konnte sich ein Bild vom Schadenereignis machen. In der Folge sind dann nebst dem Rettungsdienst Uri, die Feuerwehr Andermatt, die Staatsanwaltschaft vom Kanton Uri, rund 30 Angehörige von der Kantonspolizei Uri, 4 Helikopter und 13 Ambulanzfahrzeuge aus verschiedenen Kantonen im Einsatz gewesen. Um den Rettungsfahrzeug freie Fahrt zu gewähren, ist die Stellen für den jeglichen Verkehr gesperrt worden. Beim Rangierunfall haben sich von den 100 Fahrgästen 33 verletzt. In Spitalpflege haben sich 24 Personen begeben, 23 haben am gleichen Tag wieder heimkommen. Nur eine Person musste zur Überwachung eine Nacht im Spital verbringen. Gestützt auf Artikel 127 und folgende von der Geschäftsordnung vom Uner Landrat wird der Regierungsrat ersucht, die folgenden Fragen zu beantworten. Auch im Uner Oberland sind First Responder ansässig. First Responder sind oftmals die ersten geschulten Helfer bei Notfall vor Ort und leisten wertvolle Hilfe, bis der Rettungsdienst eintrifft. Auf wie viele First Responder kann der Kanton Uri zurückgreifen? Wie ist ihre Anstellung und Ausbildung geregelt? Wie viele First Responder sind beim Bahnunfall aufgeboten worden? Die professionellen sanitätsdienstlichen Rettungskräfte werden von den First Responder und von der mobilen Sanitätshilfestelle Uri, Mobsanhist, unterstützt. Die Mobsanhist ist personell und materiell darauf ausgerichtet, 20 Patientinnen und Patienten innerhalb von einer Stunde ab der Alarmierung zu versorgen und betreiben zu können. Wieso ist sie beim Bahnunfall nicht im Einsatz gestanden? Wer hat die Verletzten versorgt, bis die Ambulanzfahrzeuge aus den verschiedenen Kantonen eingetroffen waren? Und wie lange hat es gedauert, bis das letzte Ambulanzfahrzeug vor Ort war? Eine komplette Sperrung der Schellen ist für die Bevölkerung einschneidend und die Wirtschaft negativ. Auf welchem Kommunikationsweg werden Einheimische und Gäste informiert? An welcher Grösse von einem Ereignis muss die Strasse komplett gesperrt werden? Wie setzen sich die Gesamtkosten für den Rettungseinsatz zusammen? Welche Erkenntnis ergänzt sich aus der Nachbearbeitung des Schadenereignis für die Rettungsorganisation? Auch im Namen der Zweitunterzeichnerin, der Frieda Steffen, danke ich dem Regierungsrat im Voraus für die Beantwortung der Fragen.
Wir kommen zur letzten heute eingereichten Interpellation, und zwar vom Landrat Giesler Hansueli zur Zusammenlegung der Überwachungszentralen Geschenen und Flielen. Der Landrat Giesler, Sie haben das Wort.
Geschätzter Präsident, geschätzte Damen und Herren, Interpellation Zusammenlegung von der Überwachungszentrale Geschenen-Flielen. Der Kanton Uri ist gegenüber vom Bund federführender Leistungserbringer für die Überwachung von der Gebietseinheit A2 Airolo-Beckeried und A4 Flielen-Kisnacht und übernimmt die alleinige Verantwortung und das Unternehmerrisiko für den Betrieb von dieser Strecke. Die Einsatzzentrale von der Kantonspolizei im Werkhof Flielen ist die zentrale Anlaufstelle für alle Ereignisse im Kanton Uri. Sie koordiniert unter anderem die Einsätze von der Polizei und der Rettungskraft. Die Arbeit von diesen Leuten ist und wird zunehmend anspruchsvoller, sodass auf eine Verstärkung vom Team nicht verzichtet werden kann. Im Rahmen von der Strategie Effizienzsteigerung Gotthard ist die Zusammenlegung der beiden zentralen Geschenen und Flielen zu einer Alarm- und Einsatzzentrale in Flielen gemacht worden. Ich erachte die Zusammenlegung als eine sehr sinnvolle Massnahme, um Synergien zu können nutzen. Trotzdem erlaube ich mir folgende Fragen. Antrag. Gestützt auf Artikel 127 von der Geschäftsordnung vom Mürner Landrat ersuche ich mit meinem Zweitunterzeichner Alois Zurflö, der Regierungsrat, und beantworte folgende Fragen. Erstens, wie hat sich die Zusammenlegung von den zwei Einsatzzentralen personell nach Stellenprozent wie kostenmässig ausgewirkt? Zweitens, wie werden die Räumlichkeiten von der ehemaligen Zentrale Geschen weiter genutzt? Drittens, wie sieht man personelle Bedürfnisse mittel- und langfristig im Hinblick auf die Einführung an einem Einsatzleitsystem? Viertens, sind durch die Zusammenlegung Stellenprozent frei geworden? Wenn ja, wie viel? Und wo sind die eingesetzt oder befindet sich die bereits im Stellenpool? Fünftens, was passiert nach der Eröffnung von der zweiten Gotthard-Tunnelrehre mit dem Standort von der zentralen Geschen? Und sechstens, wie sieht man den Kostenteiler, oder sieht der Kostenteiler zwischen Bund und Kanton Uri aus im heutigen, von der heutigen Lesung an einer Einsatzzentrale? Ich danke mit dem zweiten Unterzeichner am Regierungsrat für die Beantwortung dieser Fragen.
Danke, damit hätten wir alle neuen Vorstellungen angehört. Die werden jetzt zur Beantwortung an den Regierungsrat gehen. Wir kommen zum Traktandum 2. Wir haben ein Wahlgeschäft. Wir haben einen Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat zur Wahl von einem außerordentlichen Oberstaatsanwalt. Gibt es zu dem Bericht und Antrag Wortmeldungen? Ja, Landrat Flavio Giesler.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. In der STAKO ist nachträglich zu der letzten Sitzung noch eine Frage aufgetaucht, wo ich da, nachdem wir das fraktionsübergreifend besprochen haben, im Namen von all diesen Personen gerne noch stellen. Und zwar möchten wir gerne noch nähere Informationen haben, wie das Verfahren genau abgelaufen ist, da man zum Schluss gekommen ist und zum Vorschlag gekommen ist, den man heute da hat von einem außerordentlichen Staatsanwalt und wie der Regierungsrat das überprüft hat, dass das auch wirklich ein unabhängiger Kandidat ist, der beim bisherigen Verfahren nichts zu tun hat. Danke.
Die Frage wird beantwortet von der Regierungsrätin Heidi Zgracken.
Ja, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, im Juni 2015 hat der Regierungsrat der Luzerner Staatsanwalt André Graf im Strafverfahren gegen XY und weitere sowie gegen Unbekannt wegen falscher Anschuldigung und Irreführung von der Rechtspflege als außerordentlicher Staatsanwalt gewählt. Der André Graf, der außerordentliche Staatsanwalt, Luzerner Staatsanwalt, hat kürzlich das Strafverfahren eingestellt. Die Genehmigung von Einstellungsverfügung ist noch ausstehend. Gemäss Gerichtsorganisationsgesetz hat der Oberstaatsanwalt die Einstellungsverfügung zu genehmigen. Man hat also da das Vier-Augen-Prinzip, das ist in der eidgenössischen Strafprozessordnung so geregelt, aber auch im Gerichtsorganisationsgesetz vom Kanton Uri. Es befindet sich also der Oberstaatsanwalt Thomas Imholz als auch die Stellvertreterin Bea Colvaduris im betreffenden Strafverfahren im Ausstand. Darum ist es verfahrensrechtlich unumgänglich, dass für die Genehmigung von dieser Einstellungsverfügung ein außerordentlicher Oberstaatsanwalt gewählt wird, der außerhalb vom Personal von der Staatsanwaltschaft Uri ist. Im August 2017 hat dann die Staatsanwaltschaft Uri den Regierungsrat für das betreffende Strafverfahren beantragt, einen außerordentlichen Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt am Landrat zur Wahl zu beantragen. Es geht darum, dass der die Einstellungsverfügung eben prüft. Der Oberstaatsanwalt hat dem Regierungsrat auf eine entsprechende Anfrage gemäss gängiger Praxis, das ist gängige Praxis, dass man bei der Staatsanwaltschaft nachfragt, wer geeignet,
einen Vorschlag für einen geeigneten Kandidat gemacht, der eben die erforderlichen Fähigkeiten besitzt. Der Regierungsrat tut nachher den Wahlvorschlag natürlich prüfen und hat der Alexander von Wiel als geeignet befunden, die Einstellungsverfügung zu prüfen. Er schlägt also heute dem Landrat, der Oberstaatsanwaltschaft Stellvertreter aus dem Nachbarkanton Nidwalden, Alexander von Wiel, zur Wahl vor. Wichtig ist, für das Auswahlverfahren vom Regierungsrat, wie tut man einen Oberstaatsanwalt vorschlägt zuhanden vom Landrat, ist das Gerichtsorganisationsgesetz massgebend. Das Gerichtsorganisationsgesetz überlässt dem Ermessen vom Regierungsrat, wie er die Rekrutierung von einem außerordentlichen Oberstaatsanwalt vorne. Er kann darum auch, und das ist eben wie gesagt gängige Praxis, der Oberstaatsanwalt Uri um Vorschlag für geeignete Kandidaten bitten, zumal die Oberstaatsanwaltschaft im Kanton Uri in diesem Verfahren nicht selber betroffen ist, sondern einfach im Ausstand ist, weil andere Verfahren im gleichen Bereich gelaufen sind. Also wir bitten darum, geeignete Kandidaten einzumelden. Wichtig ist aber, dass nachher der Regierungsrat selbstverständlich zuhanden vom Landrat prüft, ob der Kandidat fachlich geeignet, ob er zeitlich verfügbar ist und ob er auch unabhängig ist. Und zur Wahl eignet sich hierbei nur Oberstaatsanwalt oder eben Oberstaatsanwalt-Stellvertreter. Übrigens hat bereits im Jahr 2011 der Landrat, der sehr erfahrene Oberstaatsanwaltschaft-Stellvertreter vom Kanton Nidwalden, der Alexander von Wiel, zur Genehmigung von einer Einstellungsverfügung zum außerordentlichen Oberstaatsanwalt ernannt. Die Aufgabe vom außerordentlichen Oberstaatsanwalt ist es also zu prüfen, ob die Stellung im betreffenden Strafverfahren durch den außerordentlichen Luzerner Staatsanwalt André Graf korrekt ist. Ist das der Fall, wird er die Einstellung genehmigen. Gegen die Einstellungsverfügung kann selbstverständlich die Verfahrensparteien Beschwerden wieder an die Beschwerdeinstanz erheben. Würde die Einstellungsverfügung vom außerordentlichen Oberstaatsanwalt nicht genehmigt, müsste das Strafverfahren durch den außerordentlichen Staatsanwalt André Graf weitergeführt werden. Der Regierungsrat schlägt dem Landrat mit dem Alexander von Wiel einen erfahrenen, einen geeigneten, einen unabhängigen Kandidat zur Wahl vor, der im Kanton Nidwalden die Funktion vom Oberstaatsanwalt Stellvertreter inne hat und wo eben die Wahlvoraussetzungen bestens erfüllen.
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, Landrat Rudi Kattri, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, wir haben die Ausführungen von der Justizdirektorin gehört. Ich denke, sie sind aufschlussreich. Ich frage mich einfach, da in dem Gerichtsorganisationsgesetz das nicht festgelegt ist, wenn der Oberstaatsanwalt in Ausstand muss treten, während der bestimmt. Ob das wirklich in dieser brisanten Situation reicht, dass man gängige Praxis anwenden. Also das ist für mich ein bisschen fragwürdig, weil Befangenheit ist dort höchst brisant. Da kann ja am Schluss, ich würde mir nicht unterstellen, und ich glaube auch nicht, dass es etwas zu unterstellen gibt, aber der kann ja eigentlich vorschlagen, was er will, mit anderen Worten. Also für mich ist das brisant, es ist in dem Gesetz nicht definiert, nicht festgelegt. Dass man da gängige Praxis anwenden kann, das finde ich fraglich.
Ja, das Wort geht noch eins an Frau Regierungsrätin Heidi Zgracke.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, im GOG ist geregelt, dass bei Ausstand, also dass das Vieraugenprinzip zum Tragen muss kommen, dass also Einstellungsverfügungen vom Oberstaatsanwalt zu genehmigen sind. Jetzt haben wir da Ausstandsfragen. Die Ausstandsfragen werden aber nicht das Verfahren selber betreffen, inhaltlich, sondern wir haben einen ausserkantonalen Staatsanwalt, der die Untersuchung geführt hat, weil die beiden Staatsanwälte im Kanton Uri eben im Ausstand sind. Jetzt kommen wir den Antrag über, es ist ein außerordentlicher Staatsanwalt zu wählen. Dann sagt der Regierungsrat, jawohl, prüfen wir, ist das wirklich so, braucht es einen außerordentlichen Staatsanwalt und wer ist denn die Wahlbehörde, Wahlbehörde Landrat? Dann tut man umfragen und schauen, wer ist ein geeigneter Kandidat. Und in dem Fall haben wir gemäss gängiger Praxis, und das ist üblich so, nachgefragt, wer kommt in Frage. Nachher tut der Regierungsrat prüfen, ist der Kandidat fachlich ausgewiesen, ist er geeignet und ist er unabhängig. Es muss ein Oberstaatsanwalt oder ein Oberstaatsanwaltstellvertreter sein aus der Zentralschweiz und der Regierungsrat ist überzeugt, dass er ihnen einen fachlich bestens ausgewiesenen Oberstaatsanwaltstellvertreter dadurch zur Wahl vorschlägt.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würden wir zum Antrag gehen. Im Antrag steht, dass der Finanzdirektor Urs Janedi im Ausstand ist. Ich nehme an, er ist schon in Ausstand gegangen. Der Antrag lautet folgendermaßen: Der Regierungsrat eben Ausstand vom Finanzdirektor Urs Janedi beantragt, gestützt auf den Bericht am Landrat folgenden Beschluss zu fassen. Erstens, für Genehmigung von der Einstellungsverfügungen im Strafverfahren gegen X. Y. und weitere sowie gegen Unbekannt wegen falscher Anschuldigung und Irreführung von der Rechtspflege wird der Ligjur Alexander von Wiel, Jahrgang 1978, Herges Wiel, als außerordentlicher Oberstaatsanwalt gewählt. Zweitens, die Standeskanzlei wird beauftragt, der gewählten Person ihre Wahl anzuzeigen. Wir kommen zuerst zum ersten Punkt, zur Wahl. Ich bitte den Landweibel, den Stimmzettel auszuteilen. Dann bitte ich Sie, die auszufüllen, damit der Landweibel die gerade wieder einsammeln kann. Es findet nach Artikel 139 GO eine geheime Wahl statt und es gilt das absolute Mehr. Für die Berechnung vom absoluten Mehr werden leere Stimmen mitgezählt.
Ja. Präsident, meine Damen und Herren, kann man da nicht offene Wahl verlangen?
Nein, es gilt, also es ist bei der Wahl von Angestellten und Beauftragten ist zwingend eine geheime Wahl vorzunehmen. Ja. Ich bin bei Traxi zu erklären, wie das absolute Mehr berechnet. Es werden die leeren Stimmen mitgezählt, jedoch nicht ungültige Stimmen. Das absolute Mehr wird von den Stimmenzählern ermittelt. Die Stimmenzähler werden die Stimmen im Bannersaal auszählen und dann mir anschließend das Ergebnis mitteilen. Bis das soweit ist, wird die Session kurz unterbrochen. Das heisst, sie dürfen sich dann auch ein bisschen unterhalten miteinander. Ich bitte die Stimmenzähler Pascal Blöchlinger und du hast jetzt gerade in den Bannersaal zum Auszählen. Danke. danke den Stimmenzählern. Wir haben, die Wahl ist vorgenommen worden. Wir haben 61 ausgeteilte Wahlzettel. Wir haben 61 eingegangene Wahlzettel, einen ungültigen Wahlzettel. In Betracht fallende sind 60, das heisst, das absolute Mehr ist 31. Gewählt ist mit 58 Stimmen der von Wil Alexander von Hergiswil. Ich gratuliere Herrn von Wil für die Wahl. Gut, dann kommen wir zum Traktandum 3, zur Detailberatung und Entschuldigung, wir haben den Antrag 2 noch, wo wir müssen darüber abstimmen. Die Standeskanzlei wird beauftragt, der gewählten Person ihre Wahl anzuzeigen. Ich bitte Sie, mit der Plus-Taste zuzustimmen, Minus für Gegen und Null für Enthalten. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 56 Ja-Stimmen mit 0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen die Standeskanzlei beauftragt, der Person ihre Wahl anzuzeigen. Gut, jetzt kommen wir zum Traktandum 3, zur Detailberatung und Beschlussfassung. Traktandum 3.1, Änderung von der Verordnung zum Bundesgesetz über Krankenversicherung im Zusammenhang mit der Nichtbezahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen. Ich gebe das Wort dem Kommissionspräsidenten, dem Landrat Simon Stadler.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Seit 2012 gibt es eine neue Bundesregelung, die den Krankenversicherungen ermöglicht, einen grossen Teil der Prämien oder Kostenbeteiligungen aus der obligatorischen Krankenversicherung auf den Kanton abzuwälzen. Im Kanton Uri sind die Einwohnergemeinden für die persönliche und wirtschaftliche Sozialhilfe zuständig. Darum müssen die Gemeinden in die Lücke springen, wenn jemand die Prämien oder seine Kostenanteile nicht zahlen kann. Bis heute sind Meldungen über die Verluste der Krankenversicherer mit einer Excel-Tabelle an den Kanton geschickt worden. Die Kantone haben die nachher eine Zusammenstellung für die Gemeinden gemacht und das an die Gemeinden geschickt. Und Gemeinden können jetzt mit dem neuen System früher intervenieren, weil sie schon eine Meldung bekommen über die Betreibungen. GSUKO hat interessiert, wie die Kostenaufteilung ist, wenn eine Forderung der Krankenversicherer nicht zahlt wird. Die Lesung ist so, dass 85% von den ausstehenden Forderungen die Gemeinde übernehmen muss. Die restlichen 15% werden von der Krankenkasse gezahlt. Die Verlustscheine bleiben aber bei der Krankenkasse und sobald eine Rückzahlung vom Versicherten kommt, zahlt die Krankenkasse 50% vom erhaltenen Betrag am Kanton zurück und der Kanton leitet den Betrag dann wieder der Gemeinde weiter. Wir haben euch gefragt, wie lange die Forderungen vergütet werden können. Man hat uns gesagt, dass Verlustscheine bestehen bleiben und laufend bewirtschaftet werden. Das läuft unbeschränkt weiter. Der Kanton hofft, dass Verlustscheine jetzt rückläufig werden, denn die Gemeinden werden jetzt bereits informiert, wenn die Krankenkasse eine Betreibung einleitet. So kann die Gemeinde innerhalb von den 60 Tagen eingreifen und das Betreibungsverfahren stoppen. Wenn die Gemeinde das Betreibungsverfahren nicht stoppt, wird das Verfahren nach 60 Tagen, also das Betreibungsverfahren nach 60 Tagen wieder aufgenommen. In der Kommission hat man euch gefragt, wie die Informationen weitergeleitet wird und wie das zeitlich abläuft. Die Informationen über Betreibungen werden von den Krankenversicherungen eingetragen und die euch abgespeichert. Und die wird direkt über den Kanton, über das System vom Kanton an die Gemeinden weitergeleitet. Das läuft eigentlich in Echtzeit ab. Also wenn sie das eingegeben haben, kann es nachher eigentlich eine Gemeinde direkt abrufen. Es werden keine E-Mails bei einer neuen Betreibung an die Gemeinde gesendet, weil es sich um sehr viele E-Mails würde handeln und eine riesige Mailflut schlussendlich vor allem auf die grossen Gemeinden zukäme. Gemeinden sind aber für die Bewirtschaftung von ihrer Liste von den Schuldnerinnen und Schuldner verantwortlich und das Vorgehen ist mit den Gemeinden besprochen und auch von ihnen akzeptiert. Ein paar Kantone fehlen der schwarzen Liste.
über Personen, die Krankenkassenprämien nicht zahlen. Die Personen, an diesen Personen steht nur die Nothilfe zur Verfügung. Im Kanton Uri wird aber weiterhin auf so eine Liste verzichtet. Der Grund ist, dass schwarze Listen unter anderem Umständen für die Ärzte zusätzlichen Mehraufwand würde darstellen, weil sie müssen immer wieder die Listen abfragen. Und schwarze Listen müssen ja bewirtschaftet und ständig aktualisiert werden. Denn es wäre fatal, wenn die Liste nicht korrekt geführt würde und beispielsweise ein Patient keine Leistungen vom Arzt bekommt, obwohl er die Prämie schlussendlich doch noch gezahlt hat. Leidtragende sind jetzt eher die Leistungserbringer, die auf unbezahlten Rechnungen sitzen bleiben. Eine schwarze Liste ist aber aus Gesichtspunkt der Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht sinnvoll. Wir haben uns auch erkundigt, wie viele Personen im Kanton Uri Zahlungsausstand haben. Im Kanton Uri haben im letzten Jahr rund 200 Personen mit einem Verlustschein wegen ausstehenden Zahlungen von Prämien und Kostenbeteiligungen gegeben. Das hat aber ungefähr im gesamten 800 Fälle betroffen. Und die Zahl der Betreibungen sind aber noch ein x-faches höher. Was wäre, wenn man jetzt die Vorlage würde ablehnen? Heutzutage gibt es keine rechtliche Grundlage für einen Informationsaustausch zwischen der Krankenkasse und dem Kanton, aber auch keine rechtliche Grundlage für einen Datenaustausch zwischen der Gemeinde und dem Kanton. Und der Kanton müsste ohne die Vorlage uns wieder eine Grundlage unterbreiten. Vielleicht zu den Kosten. Der Datenaustausch zwischen dem Kanton und der Krankenkasse muss umgesetzt werden und somit würden die 3'000 Franken jährlich an Betriebskosten sowieso anfallen. Und wenn wir die Vorlage nicht überweisen würden, würden zwar die einmaligen Informatikkosten sinken, aber die personelle Aufwand tendenziell steigen. Darum ist die Kommission eigentlich der Meinung, dass man das sollte überweisen. Und ich beantrage Ihnen einen Bericht und Antrag vom Regierungsrat, den Landrat vom 20. Juli 2017 zur Änderung der Verordnung zum Bundesgesetz über Krankenversicherungen im Zusammenhang mit dem Nichtbezahlen von der Prämie und Kostenbeteiligung ohne Änderung zuzustimmen. Herzlichen Dank.
Gut, ich danke dem Präsidenten der Gesundheitskommission für seine Ausführungen. Gibt es Wortmeldungen zum Eintreten? Ja, Landrat Kurt Wiesler.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die CVP-Fraktion hat in ihrer letzten Sitzung über den Bericht und Antrag von der Regierung zur Änderung der Verordnung zum Bundesgesetz über Krankenversicherung beraten. Zusammenfassend ein paar Worte zum Kerninhalt. Seit dem Januar 2012 ist mit dem Inkrafttreten von der neuen Bundesregelung eigentlich das Problem von der nicht bezahlten Krankenkassenprämien an Kantone abgewälzt worden. Seitdem werden die Daten zu den säumigen Prämienzahlen von der Krankenkasse digital an Kantone übermittelt. Also das System, das CEDEX, das gibt es schon, das ist jetzt schon Praxis vom Kanton, aber an Gemeinden wird aktuell über einen relativ komplizierten, aufwendigen Prozess werden die Daten sortiert und Papiertabellen erstellt und das nachher an Gemeinden weitergeleitet. Der Datentransfer von diesen Informationen an Gemeinden ist gefordert, weil die Einwohnergemeinden müssen entscheiden, ob sie offene Forderungen bezüglich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernehmen oder nicht. Das Ganze jetzt zum Ziel, dass Personen, die nachweislich nicht zahlungsfähig sind, wie sie zum Beispiel Bezüger von Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen sind, dass die nicht weiter betrieben werden. Zukünftig sollen so Meldungen vom Kanton an Gemeinden über eine geschützte Webplattform ohne Medienbruch weitergeleitet werden, damit die Gemeinden nachher effizient und auch zeitnah darüber entscheiden können, ob sie eben die Forderungen übernehmen wollen. Die Zeitlimite von 60 Tagen zum Beispiel ist einzuhalten. Gleichzeitig müssen auch Gemeinden nachher zurückmelden an Krankenkassen und der Datentransfer hin und zurück soll elektronisch abgewickelt werden. Mit der Etablierung von dieser beschriebenen elektronischen Lesung ist nach einem Initialaufwand mit Einsparungen zu rechnen im personellen Aufwand. Die CVP-Fraktion ist überzeugt, dass die beantragte Änderung von der Verordnung zur Ermöglichung von dem elektronischen Datenaustausch sinnvoll ist und die angestrebte technische Lösung effizient, kostengünstig und zweckmässig ist. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass einige CVPler das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht positiv gesehen haben und eine kleine Mehrheit dafür war. Wir sind für Eintreten. Ich will persönlich noch erwähnen, dass die Verordnung ja sowieso muss geändert werden, um überhaupt Datenaustausch zu ermöglichen. Und die Frage stellt sich eigentlich, ob man zukünftig das weiter mit Papier machen oder ob man eine solche digitale Lösung implementieren.
Das Wort ist weiterhin frei für Eintreten. Ja, Landrätin Petra Simmer, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Änderung der Verordnung zum Bundesgesetz hat in der SVP-Fraktion nicht zu grossen Diskussionen geführt. Es macht Sinn, dass mit der schweizweiten Umstellung auf eine elektronische Lösung auch innerkantonal eine zweckmässige elektronische Lösung angeboten werden soll. Zudem bietet die neue elektronische Lösung den Einwohnergemeinden einen zeitnahen Einblick in die aktuellen Betreibungen aus nicht bezahlten Prämien- und Kostenbeteiligungen von ihren Einwohnerinnen und Einwohnern. Das sollte gemäss Bericht und Antrag vom Regierungsrat zu einer Vereinfachung der Arbeit und damit zu mehr Effizienz beim Kanton und den Gemeinden führen. Ob es wirklich so ist, wird sich dann in der Praxis zeigen. Unsere Fraktion begrüßt auch den Entscheid, dass das Informatikprojekt mit dem Kanton Obwalden und der Firma Informatik Leistungszentrum Ob Nidwalden durchgeführt wird. Fragen haben sich bezüglich Aufwand und Wirkung von einer allfällig schwarzen Liste ergeben. Die Mehrheit unserer Fraktion hat sich nach eingehender Diskussion mit den Erklärungen aus der GSUD einverstanden können erklären und hat sich demzufolge auch gegen eine schwarze Liste ausgesprochen. Weiter ist die Aussage aus der GSUD hinterfragt worden, dass die neue elektronische Lösung keine Arbeitserleichterung und damit Minderaufwand bringen wird. Der von der GSUD eingebrachte Aspekt vom Mehraufwand für den Systemunterhalt ist in unserer Fraktion mit Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen worden. Zumal Betreibungsmeldungen direkt von den Krankenversicherern auf die Datenplattform eingetragen werden und GSUD daher keinen Aufwand diesbezüglich hat. Unsere Fraktion erwartet von der Regierung auch hier, die FICO-Vorstöße im Auge zu behalten. Unsere Fraktion wird der Änderung zustimmen und ist für Eintreten. Danke.
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Eintreten? Antrag Toni Moser, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, unsere Fraktion hat nichts dagegen, wenn es im Gesundheitswesen für einmal gelingt, in der Schweiz eine einheitliche Lösung bei einer Umsetzung von einem Problem zu finden und nicht 26 verschiedene Lösungen gemacht werden, wie das üblicherweise ist. Die Vorlage hat deshalb in der Fraktion nicht zu grossen Diskussionen geführt. Mit dem im 2012 eingeführten Gesetzesregelungen bin ich bezahlt von Prämien durch die Versicherten, hat ein wichtiges sozial- und gesundheitspolitisches Anliegen können erreicht werden. Dass nämlich Personen, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage sind, ihre Prämien zu zahlen, nicht von medizinischer Versorgung, die sie nämlich brauchen, ausgeschlossen werden, weil einfach niemand mehr für diese Behandlung aufkommt. Und das ist damit weg vom Thema und damit auch weg hat können gelöst werden auf eidgenössischer Ebene. Und die Umsetzung in den Kantonen kann mit der jetzigen Vorlage vereinfacht werden. Danke. Die Fraktion wird eintreten und dem Gesetzesänderung zustimmen.
Danke. Ja, Landrat Markus Zurfler, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die vorliegende Verordnungsänderung hat in der FDP-Fraktion keine Wahlen geworfen. Die Notwendigkeit des elektronischen Datenaustauschs zwischen den kantonalen Durchführungsstellen und den Einwohnergemeinden wird anerkannt. Die dazu erforderlichen Verordnungsänderungen gemäss Bilag 1 werden gutgeheissen. Der Entwurf vom Reglement gemäss der Bilag 2 wird zur Kenntnis genommen. Weiter gehe ich nicht auf Details ein, das ist von den Vorrednern bereits erwähnt worden. Die FDP-Fraktion ist für Eintreten zu diesem Geschäft und wird den Antrag der Regierung auf Änderung der Verordnung gemäss der Beilage 1 grossmehrheitlich zustimmen. Danke.
Gibt es weitere Wortmeldungen zum Eintreten? Dann gebe ich das Wort der Regierungsrätin Barbara Bär.
Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich danke zuerst bestens dem Präsidenten der Gesundheitskommission und den Vertreterinnen und Vertretern aus den Fraktionen für ihre Worte und auch ihre Erläuterungen zu dieser Vorlage. Die Situation ist so, dass wir verpflichtet sind, den nationalen Datenaustausch zu gewährleisten mit dem heutigen System, wo das noch Handarbeit ist und mit Mails und Zetteln hin und her geschickt werden. Ich glaube, da geben Sie mir recht, das ist nicht mehr zeitgemäss. Um eine effiziente Lösung zu finden, haben wir, wie bereits im 2014, wo ja die Einführung war von der Prämienverbilligung, die elektronische Verarbeitung, haben wir eigentlich am gleichen System angehängt und haben zusammen mit dem Kanton Obwalden das System weiterentwickelt, um nachher eben können, die Datenübermittlung im Zusammenhang mit den mitzahlten Prämien können sicherstellen. Ich bin überzeugt, dass wir damit eine effiziente und eine wirkungsvolle Lösung können erarbeiten können, die auch kostengünstig ist, schlussendlich für den Kanton, und wir damit den Datenaustausch auch im Interesse der Gemeinden auf eine gute, effiziente Art werden können lösen. Ich danke Ihnen bestens für die positive Beurteilung und Ihre Stimmabgabe.
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Mittreten? Nicht. Aufgrund von diesen Worten gehe ich davon aus, dass Eintreten nicht bestritten ist und gilt somit als beschlossen. Wir kommen zur Detailberatung. Wir gehen in den Bericht und Antrag vom Regierungsrat. Rem ist 1, Zusammenfassung. Auf Seite 2, Inhaltsverzeichnis. Rem ist 2, ausführliche Bericht. Erstens, Ausgangslage. Zweitens, allgemeine Vorbemerkungen zur Vorlage. 2.1 Vorgaben vom Bundesrecht, das geht bis Seite 4. Die 2.2 Nationales Konzept Datenaustausch, Artikel 64a KVG. Das geht auf Seite 5. 2.3 Umsetzung im Kanton Uri, innerkantonale Softwarelesung bis Seite 6. 2.4 Finanzielle Auswirkungen von der Vorlage. 2.5 Anpassung bestehender rechtlicher Grundlagen. Drittens Ergebnis vom Vernehmlassungsverfahren. Auf Seite 7. Dann wollten wir zur Beilage 1 gehen. Zur Verordnung zum Bundesgesetz über Krankenversicherung. Römisch 1, Artikel 2 Absatz 2. Artikel 9c, Artikel 9d, Seite 2, Artikel 9e, Artikel 12a, Artikel 15 und der Rem ist 2. Gibt es da noch zu den Artikeln etwas? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir zur Beilage 2. Gibt es zur Beilage 2 Bemerkungen? Ja, Landrätin Silvia Leutli, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, wahrscheinlich ein Druckfehler. Zum Artikel 8, der steht im Strich 3, Verlustschein ausgestellt, Vollzahlung der Forderung. Ich nehme an, der fällt ein Zeilenumbruch. Weil das Wort Verlustschein ausgestellt, Vollzahlung der Forderung, das verstehe ich nicht.
Frau Regierungsrätin Barbara Bär hat genickt.
Ja, ich habe gesehen, was Sie angesprochen haben. Wir nehmen das mit und tun das überprüfen, ob das korrekt ist.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann warten wir zurück zum Antrag auf Seite 12. Der Antrag steht auf der Erläuterung über die Theater der Regierungsrat und Landrat folgenden Beschluss zu fassen. Die Änderung von der Verordnung zum Bundesgesetz über Krankenversicherung, wie sie in der Beilage enthalten ist, wird beschlossen. Sie dem können zustimmen, bitte ich Sie mit der Plus-Taste. Was Sie dagegen sind, mit der Minus-Taste, bei Enthaltungen Null-Taste. Thank you. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie hat mit 53 Ja-Stimmen, mit 5 Gegenstimmen und einer Enthaltung dem Antrag gutgeheissen. Wir wollen zum nächsten Traktandum gehen. Zum Traktandum 3.2, Kantonsbeitrag für Kunststrassenspielfelder in Erschfeld, Schattdorf und Altdorf. Ich darf das Wort der Landrätin Bernadette Arnold, Kommissionspräsidentin, geben.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Das Problem vom fehlenden Fußballplatz ist seit dem Wegfallen von der Platz in der Kostel an die Schotter von Kut. Mit der Überweisung von der Motion von Toni Wamma ist die Regierung aufgefordert, am Landrat eine Kreditvorlage für Beiträge vom Kanton zur Umrüstung von bisherigen Naturrasenfußballplätzen in Kunstrasenfelder oder zum Neubau von fertigen Kunstrasenfeldern vorzulegen. Der Bau von Kunstrasenfeldern bringt gemeinsübergreifenden Nutzen. Gemeinden, die ihre Fußballplätze an nicht ortsansässigen Fußballclubs zu Trainingszwecken zur Verfügung gestellt haben, können wieder selber über die verfügen. Turnhallen werden nicht mehr durch Fußballclubs besetzt, da es der Kunstrasenfelder erlaubt, fast das ganze Jahr darauf zu spielen. Der Bau der Kunstrasenfelder wird vom Kanton nur unterstützt, wenn die Stimmbürger der betreffenden Gemeinde Kreditvorlage zustimmen. Somit hat heute Erschfeld Anspruch auf so einen Beitrag. Und was auch schön ist, es gibt keinen weiteren Verlust von Kulturland. Mit dem Bau von Kunststrassenplatz muss bis 2020 angefangen werden, sonst wird das eingestellte Geld an die Staatskasse zurückfließen. Da die Mittel vom Sportfonds begrenzt sind, sollen aus der Staatskasse insgesamt 900'000 Franken zugewiesen werden. Je 300'000 Franken verteilt auf die 3 Jahre 2018 bis 2020. Mit weiteren 200'000 Franken pro Jahr, gesamthaft 600'000 Franken, kann der Regierungsrat den Sportfonds mit ordentlichen Zuweisungen öffnen. Insgesamt stand so also 1,5 Millionen Franken für die 3 vorgesehenen Kunststrassenfelder zur Verfügung. Die Zuweisungen aus der Staatskasse sollen sicherstellen, dass weiterhin Fondsgelder für die Unterstützung von regulären Sport- und Kulturschaffern zur Verfügung stehen. Wenn Sie heute der Vorlage zustimmen, wird der Regierungsrat das Sportreglement ändern und mit dem Artikel 12 auch ergänzen. Noch ein, zwei Fragen aus der Kommission, respektive die Antworten dazu. Was passiert mit dem geänderten Artikel 12a nach der abgelaufenen Frist? Der Artikel wird nach 2020 wieder aufgehoben, respektive verfällt automatisch. Was, wenn Flielen dazu kommt? Es müsste wieder ein Vorstoss durch einen Landrat eingereicht werden. Der Bedarf an Kunststrassenfeldern ist im ganzen Talboden abgefragt worden. Das Mitmachen von Flielen war für die BKD sogar wünschenswert gewesen. Das im Sinn von einem vereins- und gemeinsübergreifenden Gesamtprojekt. Sowohl der FC Flielen wie die Gemeinde Flielen haben aber keinen Handlungsbedarf gesehen. Die Bildungs- und Kulturkommission hat den Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat zum Kantonsbeitrag für Kunststrassenfelder in Erschfeld, Schatten und Alter eingehend beraten. Der Antrag wird einstimmig unterstützt und dem Landrat zur Genehmigung empfohlen. Ich danke für die Unterstützung zu diesem Geschäft als Investition in unsere Jugend und Zukunft.
Wem darf ich das Wort zum Eintreten geben? Ja, Landrätin Claudia Giesler.
Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Am 31. August 2016 hat der Landrat dem Regierungsrat den Auftrag gegeben, eine Lösung für das Problem der ungenügenden Anzahl von Fußballplätzen zu finden. Das ist dem Regierungsrat bestens gelungen. Der jetzt vorliegende Bericht und der Antrag für einen Kantonsbeitrag an Kunststrassenspielfelder in Erschfeld, Schattdorf und Altdorf sind zielkonform und die Umrüstung der Fußballplätze kann zeitnah passieren. Damit werden die Plätze in den Gemeinden, die von den Fußballclubs als Übergangslösung zum Trainieren genutzt werden, wieder für die Bevölkerung und die örtlichen Vereine freigegeben. Positiv zu werten ist ebenfalls, dass mit dem vorgeschlagenen Finanzierungskonzept keine Gelder aus dem Lotteriefonds für andere Sport- und Kulturobjekte blockiert werden. Der Fußballverein leistet neben den vielen anderen Sportvereinen einen wertvollen Beitrag für die Freizeitgestaltung der Menschen, insbesondere für die Jungen, in Uri. CVP unterstützt und wertschätzt das grosse Engagement. Sie hat an ihrer letzten Fraktionssitzung beschlossen, auf das Geschäft einzutreten und wird ihm euch zustimmen. Und ein Dankeschön an die vielen Freiwilligen in den Sport und allen anderen Vereinen sowie an die Regierung.
Das Wort ist weiter frei zum Eintreten, Landrat Max Blume.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Eintreten zum Bericht und Antrag Kantonsbeitrag für Kunststrassenplätze. Seit dem Wegfall vom Fußballplatz, von den Fußballplätzen in der Kastelle, Schalterhof, ist das Problem von vielen fehlenden Fußballplätzen im Kanton Uri akut. Mit der Motion von Toni Gammer, Gurtnau, die am 31.09.2016 vom Landrat überwiesen wird, soll das Problem der fehlenden Fußballplätze eine Lösung finden. Mit der Machbarkeitsstudie vom BKD zum Umrüsten von Naturrasen auf Kunststrasse wird gemeinsam mit den Gemeinden Altdorf, Schadorf und Erschfeld durchgeführt. Leider ist Freyelen nicht dabei, da anderweitige Interessen für das Gebiet anschauen bestehen. Finanzierung. Der Kanton wird sich mit 1,5 Millionen an den Kosten beteiligen. Die werden aus dem Sportfonds kommen. Das entspricht gemäss Machbarkeitsstudie rund die Hälfte der zu erwartenden Kosten. Maximal 500'000 Franken pro Platz im Jahr 2018, 2019 und 2020. Der Sportfonds wird mit 900'000 aus der Staatskasse und mit 600'000 Franken aus dem Lotteriefonds beglichen. Das bedingt eine Änderung des Sportreglements von maximal 200'000 auf 500'000 Franken pro Jahr, befristet auf 3 Jahre. Somit wird der Platz pro Platz maximal 500'000 Franken ausgezahlt. Dank der Einlage aus der Staatskasse wird keine Gefährdung von anderweitigen Sport- und Kulturprojekten erwartet sein. Es ist wichtig, dass im Kanton Uri gute Sportanlagen bestehen. Aus allen Gemeinden begeistern sich Jugendliche für Fußball. Mit den Kunststrassenfeldern kann fast das ganze Jahr im Freien gespielt werden, was auch einem aktiven Club zugutekommt. Die SVP-Fraktion hat eine Fraktionssitzung vom 27. September das Traktandum Kantonsbeitrag Kunststrassenspielfelder diskutiert und beraten. Kritische Stimmen hat es gegeben betreffend Finanzierung für Projekte, dass andere Projekte nicht realisiert werden könnten. Aber auch der Zeitplan muss dringend eingehalten werden, damit die Gemeinden rasch die Projekte verwirklichen. Die SVP-Fraktion ist für Eintreten und wird der Vorlage grossmehrheitlich zustimmen. Danke.
Landrätin Cornelia Gammer, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. An der Fraktionssitzung vom 25. September hat die FDP-Fraktion über den Kantonsbeitrag für die Kunststrassenspielfelder in Erschfeld, Schadorf und Altdorf diskutiert. Die Fraktion begrüßt und bewertet das Vorgehen als positiv und würdig der zeitnähe und zielkonforme Umsetzung. So kann ein weiteres Sportobjekt mitfinanziert werden, ohne dass andere Projekte gefährdet werden. Das Engagement zur Umsetzung liegt jetzt bei den betreffenden Vereinen und Gemeinden, denn sie bekommen mit dem Beitrag Planungssicherheit. Und dem jährlichen Zuwachs an Fußball- und sportbegeisterten Jugendlichen sowie an junggebliebenen Erwachsenen soll nichts im Weg stehen. Aus diesem Grund wird die FDP-Fraktion den Bericht und den Antrag vom Regierungsrat zur Kantonsbeitrag für die Kunststrassenspielfelder in Erschfeld, Schadorf und Altdorf ohne Genehmigung zustimmen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das Wort ist frei zum Eintreten. Ja, Landrätin Nina Marti.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Machbarkeitsstudie von der BKD zur Umrüstung hat Möglichkeiten aufgezeigt und in den Gemeinden ist gehandelt worden. Bis heute ist einiges gelaufen. Lösungen sind gesucht und gefunden worden. haben wir in der Fraktion über einen Antrag der Regierung diskutiert. Dertige Plätze können mit der Lösung Kunststrasse öfters und länger, sprich mehrere Stunden pro Tag, genutzt werden. Das sollte auch im Hinblick auf die wachsende Zahl an Spielerinnen und Spielern in Fußballclubs die grössten Platzprobleme entspannen. Wir danken dem Fußballclub für ihre wertvolle freiwillige Arbeit im gesellschaftlichen Bereich. Jedoch würde es unsere Fraktion begrüßen, wenn Gemeinden und Clubs bereit wären oder weiterhin bereit sind, die Felder für alle offen zu lassen, solange die Fußballvereine kein Training oder kein Match haben. Zur Finanzierung ist bereits viel gesagt worden. Es ist ein grosser Geldbetrag. Für das Projekt haben sich Gemeinde und Fußballclub ins Zeit gelegt. Vom Kanton wird verlangt, dass er die Anliegen unterstützt. Die befristete Änderung im Sportreglement, sprich Öffnung vom Sportfonds, ist für unsere Fraktion in Ordnung. Wir stimmen in allen drei Punkten dem Antrag der Regierung zu.
Das Wort ist weiter frei zum Eintreten. Das Wort geht an Landam und Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Erstens einmal der Bildungs- und Kulturkommission für die gute Vorbereitung, die Sie getroffen haben, und den Fraktionen, die das ebenfalls sehr intensiv diskutiert haben. Sportliche Aktivitäten haben ja immer etwas zu tun mit Wohlbefinden und mit Fitness, und da ist das Alter nicht entscheidend. Dass wir im Kanton Uri natürlich auch den Ideal, dass wir sport- und bewegungsfreundliche Gesellschaft sind, wenn nachleben, das ist selbstverständlich. Sportliche Aktivitäten erfordern aber auch passende Infrastrukturen. Und wenn wir ein bisschen im Kanton Uri umschauen, dürfen wir sicher feststellen, auch da sind wir recht gut unterwegs. Aber es ist gerade eine Sportart, die sehr hohe Wachstumsraten ausweisen tut. Vor allem auch Mädchenanteil, der sehr, sehr steigend ist, wo die infrastrukturellen Defizite wirklich aufzeigen tut, eben im Fußball. Da haben wir zu wenig Platz für die grosse Nachfrage, die heute besteht. Sie als Landrat haben die akute Problematik auch sehr schnell erkannt und haben die Motion von Toni Gamma ja als erheblich erklärt. Der Regierungsrat dankt Ihnen dafür ganz herzlich und wir haben auch ja einen Auftrag bekommen, dass wir gefordert sind, eine Kreditvorlage für einen Kantonsbeitrag für die Umrüstung von solche Naturrasenfelder auf Kunstrasenfelder oder eventuell auch Neubau von Kunstrasenfeldern voranzutreiben. Die günstige Vorlage haben Sie jetzt vorliegend. Im Rahmen von der Erarbeitung darf ich sicher sagen, dass wir sehr intensiv mit allen Gemeinden und mit allen Fußballclubs zusammengearbeitet haben. Schließlich stellt man jetzt auch fest, dass die Umrüstung und auch Neubau auf die drei Gemeinden, die Sie vorher angesprochen haben, Altdorf, Erschfeld und Schattdorf, fallen tut. Die drei Gemeinden haben wirklich akute Probleme im Fußball und ihre Einrichtungen, wenn wir es richtig beurteilen, stecken wirklich, die müssen ergänzt werden, weil man merkt, man hat da überkommunale Spieleranteile, die ebenfalls dass man das Angebot nutzen wollen. Und wenn wir auch sehen, das, was errichtet werden will, hat am Schluss auch einen regionalen Charakter. Sie haben sicher gehört, die Bevölkerung aus Erschfeld steht voll hinter der Sportanlage Pfaffenmatt. Dort wird im Herbst mit dem Kunststrassenplatz gestartet. In Altdorf, Sie haben es auch können, aus der Zeitung entnehmen, wird der Platz die Suvarov-Matte auf ein Kunststrassenfeld umgesetzt. Und in Schattdorf, dort ist der FC und der Gemeinderat der Meinung, dass der grüne Wald umgerüstet werden soll. Wir haben auch sehr stark gemerkt, dass die Gemeinden natürlich auch in der Hoffnung sind, dass ein Beitrag vom Kanton fließen tut. Darum haben sie sich auch sehr schnell die Arbeit dort angemacht. Sie haben auch vorher Grundzüge von der Vorlage, was finanzieller Art ist, zu hören bekommen. Ich sage da einfach nur sagen, es ist sicher der Geist von der Motion Gamme damit gut aufgenommen worden. Ich glaube auch, dass wir mit dieser Vorlage im Willen vom Landrat eine zeitnahe und zielkonforme Vorlage umsetzen wollen. dass wir den Gemeinden und Fußballclubs die Planungssicherheit dazu überbringen wollen. Und dass wir natürlich ebenfalls mit dieser zeitlichen Befristung den Anreiz schaffen können, dass eine rasche Umsetzung soll und muss erfolgen. Dass wir Geld aus dem Sportfonds und aus der Staatskasse da in die Projekte, Sport- und Kulturprojekte hineingeben, ist für uns eine vernünftige Art. Und Sie haben vorhin ja auch angesprochen, dass andere Kulturprojekte da irgendwie Schaden nicht bekommen. Wir glauben auch, dass wir mit dieser Vorlage gute Verhältnisse können schaffen für eine boomende Trendsportart, die heute wirklich aktiv auch betrieben wird. Darum der Regierungsrat würde Ihnen beantragen, die Vorlage ebenfalls zu unterstützen.
Gibt es weitere Wortmeldungen zum Eintreten? Ja, Landrat Toni Gwammen, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, mein persönliches Votum tue ich jetzt gerade ein bisschen abkürzen, noch kürzer halten, als ich da schon gehalten habe, weil das meiste ist eigentlich gesagt. Grundsätzlich danke ich dem Regierungsrat für die Ausarbeitung des Berichts und vor allem für den zielführenden Lösungsvorschlag. Geschätzte Damen und Herren Landrätinnen und Landräte, mit dem Vorgehen geben wir den Gemeinden und den Clubs über eine befristete Zeit für ein konkretes Projekt die nötige Planungssicherheit. Nicht weniger wichtig ist aber auch der damit verbundene Beitrag vom Kanton Uri zur Sportförderung, ohne dabei die Unterstützung vom regulären Sport und vom Kulturschaffen zu vergessen oder zu benachteiligen. Die Unterstützung vom Antrag führt zu einem Mehrwert für den ganzen Kanton und unterstützt konkret Vereine mit Infrastrukturanlagen von regionalem Charakter. In diesem Sinn danke ich allen für die Unterstützung.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann ist Eintreten nicht bestritten und gilt als beschlossen. Wir gehen die Detailberatung in Bericht und Antrag vom Regierungsrat. Wem ist eine Zusammenfassung? Inhaltsverzeichnis. Wem ist zwei ausführliche Berichte? Erstens Ausgangslage. Zweitens Stand in der Gemeinde. Drittens Kosten für den Kanton. Ja, Landrat Rudi Zurfla. Zu Kraken.
Entschuldigung. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren. Ich habe noch eine Frage unter dem Kostenpunkt zum Punkt 3. Vorab muss ich sagen, dass ich ganz klar mich euch an den Meinungen der Votanten anschließen und euch dem wieder zustimmen. Meine Frage ist einfach, es geht um einen Beitrag, der jetzt auf 3 Gemeinden ausgerichtet ist. Das ist ein einmaliger Beitrag. Wir haben aber auch noch andere Gemeinden, die auch Sportplätze haben, die sich im Moment auch nicht können dazu entschliessen können. Könnte man eigentlich ein Gesuch schreiben. Aber es wollen nicht alle Gemeinden so eine Sportrasen, also eine Kunstrasen, sondern es hat Gemeinden, die bei ihrem Naturrasen bleiben wollen. Und ich weiss, es hat Gemeinden, die jetzt auch dran sind, ein Projekt umzusetzen, auch ihre Sportplätze zu zonieren. Aber die wollen bei einer Kunstrasen bleiben. Wie kommen die euch an solche, Entschuldigung, an einem Naturrasen bleiben? Wie kommen die an solche Finanzierungen nachher an? Werden das auch wieder separate Vorlagen sein? Oder haben wir einen anderen Mechanismus für die Finanzierung? Weil die Gemeinden sind natürlich ganz klar auch darauf angewiesen auf die Beträge oder die Beiträge, denn sie sind ja auch aktiv. Vielleicht nicht nur im Spitzensport, sondern allgemein Vergnügen und Sport.
Danke. Die Frage wird beantwortet vom Landamt Beat Jörg.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist eingangs gesagt worden, dass man mit allen Fußballclubs, mit allen Gemeinden geredet hat. Ich kann das sicher ebenfalls erwähnen. Ettinghausen, Bürgle, Flöhlen hätten mir gerne auch überzeugt, dass sie das wirklich weiterverfolgen können. Sie kennen auch, Flöhlen mit dem Aschoren hat andere Veranstaltungen auf dem Platz, wo sie das Gefühl haben, dass eine Kunststrasse zum heutigen Zeitpunkt nicht geeignete Investition wäre. Wenn aber solche Gemeinden in Zukunft ebenfalls Geld auslösen wollen, dann ist das Sportreglement für sie natürlich heute ebenfalls schon präsent, weil sie können von den anrechenbaren Bruttokosten bis 20% ebenfalls über den Sportfonds mitfinanzieren lassen. Bedeutet aber ganz klar, wenn jetzt 20% mitfinanziert werden können über Gelder aus dem Sportfonds, dass das wirklich ebenfalls eine polysportive Aktivität auf dem Platz natürlich möglich muss sein, dass man den Platz auch anderen Gemeinden zur Verfügung stellen tut. Vorprüfende Kommission ist immer die Sportkommission Uri, wo das Ganze dort genau unter Gruppen und den Antrag dem Regierungsrat dort stellen. Meistens ist es so, dass nicht die vollen 20% können ausgenutzt werden, sondern irgendwo zwischen 10% und 15%. Aber es ist die Möglichkeit, dass auch kommende Plätze könnten mindestens von der jetzigen Situation, die wir im Sportreglement haben, profitieren.
Landrätin Selin Huber.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, vielleicht wenn ich gleich schnell auf das Votum noch eingehen darf vom Herrn Regierungsrat. Sie wissen auch, dass der Sport, also wir alle wissen, dass der Sportfonds, die Gelder, die da drin sind, sind beschränkt und Konsequenz ist dann einfach in Bezug auf die Frage vom Rudi Zgraken, dass der Sportfonds faktisch müsste fast geleert werden, je nach Begehren von einer Gemeinde und Sportanlage, wo entsprechend eingereicht wurde, die 20%. Wir wissen nicht, was das bedeutet auf einer Sportanlage. Das kann relativ viel sein und der Sportfonds allein langt in Zukunft nicht, für solche Anlagen können zu finanzieren. Und das zeigt ganz klar auf, wir haben ein Defizit in den gesetzlichen Grundlagen. Und ich meine, es ist höchste Zeit, dass wir eine vernünftige gesetzliche Grundlage schaffen. Und die Motion ist pendent von der jungen CVP, die das Begehren auch entsprechend aufgenommen hat. Und genau der Punkt, der jetzt auch angesprochen worden ist, zeigt doch auch auf, dass wir dort unbedingt Handlungsbedarf haben.
Ja, Herr Landammer, Beat Jörg.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich tue sehr gerne vielleicht zwei, drei Argumente noch vielleicht auch auf das Votum von der Landrätin Huber auch abgeben. Es ist richtig, dass wenn in den nächsten Jahren ebenfalls alles müsste über den Sportfonds mitfinanziert werden, dass der ausgeschossen ist, dann müsste der Regierungsrat Geld alimentieren und so ebenfalls eine einmalige Einlage dort vornehmen. Wir haben festgestellt, dass in den letzten 3 Jahren sehr viel Sportstättenbau auch betrieben worden ist. Sie erinnern sich an eine Schwingerhalle hier in Attighausen. Wir haben eine Radsporthalle in Altdorf und andere mehr. Die haben ebenfalls genau über den Sportfonds Geld auslösen können, berechtigterweise selbstverständlich auch. Und wir sind jetzt mit der Motion Selin Huber wirklich dran, dass wir diese Situation anders gerne wieder abfedern. Es ist eine Projektorganisation auf die Beine gestellt worden. Es sind 3 Teilprojekte, die laufen können. Und ein Bereich von diesen 3 Teilprojekten bedeutet, dass man die regionale Ausstrahlung von diesen Infrastrukturen genau anschaut, damit man auch weiss, wie etwas mitfinanziert werden kann. Dass die rechtlichen Grundlagen, die da einerseits erwartet werden, ganz eine grosse Knacknuss ist, das kann ich da jetzt schon deponieren. Es sind mehrere Leute dran, die jetzt einfach die Auslegeordnung machen. Einen Grundlagenbericht haben wir im Oktober 2016 schon gemacht. Auf dem Grundlagenbericht wird jetzt auch das Resultat für die Motion Selin Huber auch erarbeitet. Sie können davon ausgehen, dass der Regierungsrat im Frühling sicher eine erste Grundlagenentscheidung kann treffen.
Gut, wir gehen weiter im Bericht. Seite 4 sind wir, Punkt 4, Finanzierung und Umsetzungsmechanismus. Das geht bis Seite 5. Punkt 5, Änderung Sportreglement. Ja, Landrätin Selin Huber.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe es vorhin schon angetönt, wir haben Defizite in den gesetzlichen Grundlagen in Bezug auf die Finanzierung von solchen Anlagen. Meines Erachtens geht man jetzt auch mit dem eigentlich weiter mit der Pflästerli-Politik, genauso wie wir schon beim Schwimmbadgesetz gesehen haben. Wir schaffen weiter Präjudiz auf dieser Basis. Nichtsdestotrotz glaube ich jetzt in dem vorliegenden Fall, ist es zeitlich dringend und ich finde es zumindest begrüßenswert, dass man so eine Möglichkeit gefunden hat, das Kunststrassenproblem ein Stück weit zu entschärfen. Der beantragte Betrag finde ich auch gerechtfertigt. Wir haben einen hohen Spieleranteil und damit ist auch der regionale Charakter ist gegeben, warum ich die Vorlage auch wieder unterstütze. Wo ich einfach doch auch im Sportreglement auch noch gewisse Anregungen habe oder wo ich das Gefühl habe, müsste man auch ein bisschen Vorsicht walten haben, um eben diesen weiteren Präjudiz vorzubeugen. Das Reglement sieht jetzt vor, dass an die Erstellung von neuen Kunststrassen ein Betrag von 50%, höchstens jedoch 500 Franken gewährt wird. Die Kompetenz für das Reglement, das ist ja beim Regierungsrat, warum ich da jetzt auch nicht irgendwie einen Antrag stellen würde. Trotzdem bin ich klar der Ansicht, dass man hier nicht von einer Wird-Formulierung ausgehen sollte, sondern eine Kann-Formulierung unbedingt sollte anwenden. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass bei den anderen Gemeinden, es ist ja darauf hingewiesen worden, dass bei den anderen Gemeinden eine Bedürfnisabklärung gemacht und die ist negativ ausgefallen. Ich meine jedoch, es ist nicht auszuschliessen, dass auch in der nächsten Phase 2018 bis 2020, der Herr Regierungsrat hat den Anstieg von diesen Mitgliederzahlen angesprochen, dass es durchaus auch möglich ist, dass dort weitere Begehren angemeldet werden von Gemeinden, die möchten auf Kunststrassen umstellen. Das würde dazu führen, dass der Regierungsrat in jedem Fall bei einer Kunststrasse den Höchstbetrag von 50% müsste gewähren. Was wiederum zur Folge hätte, dass einfach der Sportfonds total überbelastet wird und gerade auch andere Vereine oder Sportarten benachteiligt wird oder gar nicht könnte berücksichtigt werden. Die Formulierung wird, ist straff und entzieht am Regierungsrat auch einen gewissen Handlungsspielraum für die faire Verteilung von diesen Vermögenswerten in diesem Fonds. Artikel 12 Absatz 2 sagt ja auch im Reglement klar, dass die Höhe von diesen Beiträgen von den Kriterien abhängig gemacht werden, regionale Ausrichtung, Funktionalität, nachhaltiges Energiekonzept und kostengünstige Bauweise sowie auch Verfügbarkeit. Ich meine, das sollte weiterhin ausschlaggebend sein für die Festsetzung von der Höhe von diesen Beträgen an Kunststrassen. Entsprechend braucht es meines Erachtens keine Lex Spezialis, wenn wir jetzt hier haben, Artikel 12a mit dieser Wirtformulierung, was dazu führt, dass eben bei jedem Fall 50% müssen ausgezahlt werden. Man muss auch kleinere Beiträge können auszahlen, sofern es die vorgenannten Kriterien auch rechtfertigen und die Kriterien auch weiterhin so angewendet werden können. Insofern, ich stelle wie gesagt keinen Antrag, aber ich empfehle dringend am Regierungsrat, dass man da die Wirtformulierung rausnimmt und kann verwendet, damit man auch zukünftig nach wie vor vernünftig die Beträge kann abwägen kann. Man kann garantieren, dass auch unter den anderen Sportvereinen, die eben auch wollen, gewisse Beiträge aus dem Sportfonds, dass man dort eine gewisse Fairness walten lassen kann. Und am Schluss, wie gesagt, sich auch einen gewissen Handlungsspielraum im Regierungsrat offen lassen. Ich danke für die Berücksichtigung dieser Empfehlung.
Herr Landamer, Beat Jörg, Sie haben noch das Wort.
Ja, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, wir haben uns wohl überlegt, ob das eine Kann-Formulierung werden soll. Wir haben aber klar Parameter drin, wo uns auch die Planungssicherheit, die wir davon geredet haben, auch diesen Clubs und diesen Gemeinden auch zugewiesen haben. Also heisst das, es ist 2020 nicht mehr möglich, aufgrund von dem Artikel 12a irgendwelche Gelder für Kunststrassenfelder auszulösen. Es ist auch so, dass wir jetzt in der Erarbeitung von der Motion Selin Huber auch dran sind, dass wir natürlich das, was jetzt besteht, tut, sei das jetzt Schwimmbadgesetz, sei das die Möglichkeit, die jetzt da mit der zusätzlichen Finanzierung für Kunstrasenfelder besteht, tut, dass das ebenfalls integriert wird. Ich tue einfach erwähnen, unsere klaren Signale von den anderen Gemeinden und Clubs sind so, dass sie in diesen Zeitspanne von diesen 3 Jahren keine Umrüstung planen wollen.
Ja, Landrat Hanni Hurer.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe eine Frage zum Artikel 12a Absatz 2. Jetzt ist ja das so, dass also Kunststrassenfelder oder generell also so Möglichkeiten an andere ortsansässige Vereine noch ansprechen. Das kann ein Turnverein sein, zeitweise, oder ein Schwimmclub, oder was auch immer. Wenn ich den Text lese, ist da die Meinung, also der Regierungsrat erwartet, wenn man so einen Platz mit 500.000 zu unterstützen, dass das an anderen Vereinen noch möglich wird, diese Felder zu nutzen, außerhalb vom Fussballbetrieb.
Herr Landamer,
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, das ist richtig. Das ist die Abmachung, dass da nicht einfach das jemand noch steht, es darf mit Fußballschuhen gespielt werden, sondern es ist wirklich ein Platz, wo andere Vereine ebenfalls dürfen nutzen. Es ist ähnlich wie im Schulbetrieb. Zuerst kommt es wahrscheinlich der zum Zug, ein Schulzimmer dürfen zu brauchen, wo dort innen seine Lektion nach Stundenplan halten tut. Das kann jetzt ein Fußballverein sein, der einfach ab der 5 sicher den Platz immer beleidigt hat. Aber wenn es doch am Nachmittag bestimmte Zeiten gibt, wo der frei ist, dann sollen andere Vereine ebenfalls eine Möglichkeit haben, das können zu nutzen. Das ist ja so abgemacht und das bedeutet auch, dass man von nicht ortsansässigen Fußballvereinen oder auch eben überregional oder regionalen Charakter muss an den Platz. Das ist wichtig.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Okay, dann gehen wir weiter zur Sechsenswürdigung. Und bevor wir zum Antrag kommen, stelle ich Beilage 1 noch zur Diskussion. Keine Wortmeldungen, dann gehen wir zum Antrag und wir werden ja über die Wirtformulierung abstimmen. Dann wird wahrscheinlich auch die Empfehlung hinfällig, je nach Abstimmungsausgang. Von Ihnen, Frau Landrätin Seelen, aber ich gehe davon aus, Sie machen keinen Antrag. Ja.
Aber grundsätzlich ist es schon in der Kompetenz vom Regierungsratsreglement in dem Sinn.
Ja.
Muss ich keinen Antrag machen, ja, okay. Weil am Schluss entscheidet sowieso der Regierungsrat. Ja.
Wir stimmen über einen Antrag ab. Stützt auf diesen Bericht beantragt der Regierungsrat dem Landrat folgenden Beschluss zu fassen. Die Äufnung vom Sportfonds, wie sie in der Beilage enthalten ist, wird beschlossen. Wenn Sie dann mit der Plus-Taste zustimmen, mit der Minus-Taste dagegen und der Null-Taste enthalten. Die Abstimmung ist geschlossen. Wir haben mit 59 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und einer Enthaltung, dann Sie der Eröffnung vom Sportfonds zustimmen. Wir werden jetzt Pause machen bis um 10 ab 10 Uhr.